des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Zuhörer, mehr als 40 jüdische Hitzköpfe hatten unter Eid geschworen, sie werden nicht mehr essen und nicht mehr trinken, bis sie den meistgehassten Mann, den heiligen Apostel Paulus, getötet haben. Davon erfuhr rechtzeitig Lysias, der Oberst der römischen Besatzungstruppe. Er holte sich gleich 200 Fußsoldaten und 70 Lanzenträger. Die bekamen den Auftrag, Saulus nach Caesarea hinunter zu begleiten zum römischen Statthalter Felix. Dort könne er dann seinen Glauben an Christus und die Lehre von Christus verteidigen. So steht Paulus vor diesem römischen Statthalter Felix und beginnt über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das kommende Gericht Gottes zu sprechen. Als aber Felix von der Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit hörte, da unterbrach er Paulus: Paulus, für heute genügt es, ich lasse dich ein andermal wieder rufen, dann kannst du weiter darüber sprechen. Auch Jesus spricht heute im Sonntagsevangelium von der Gerechtigkeit. Er sagt seinen Jüngern und damit uns allen: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, dann könnt ihr am Reiche Gottes keinen Anteil bekommen. Die Gerechtigkeit der alttestamentlichen Schriftgelehrten und Pharisäer bestand darin, dieses Gesetz von Sinai und die Prophetenworte auszulegen. Und sie verfielen dabei auch manchem Irrtum. Sie zerschnitten gleichsam die Heilige Schrift des Alten Testamentes in viele einzelne Paragraphen, die sie dann um das Gesetz gleichsam herumrangten. Da muss ihnen Jesus nun sagen: Ihr ladet dem Volke unerträgliche Lasten auf. Ihr selber aber krümmt keinen Finger. Ihr zeigt eure Frömmigkeit und eure guten Werke sehr gern auf der Straße, um von den Menschen beachtet zu werden. Bei Gastmählern nehmt ihr die ersten Plätze ein und in den Synagogen die ersten Ränge. Ihr seid Heuchler. Ihr seid eine Schlangenbrut. Ihr seid übertünchte Gräber. Eure Toga, die ist in Ordnung, aber innerin ist Fäulnis. Ihr seid Totengebein und Moder. Wir verstehen, bei solch harter Kritik wächst in seinen Zuhörern unter den Schriftgelehrten und Pharisäern sofort der Gedanke der Ablehnung. Und der Hass steigert sich zu dem Entschluss: Wir werden ihn entweder steinigen oder wir werden ihn kreuzigen. Nun kommt Christus und sagt uns und sagt jenen schon: Ich bin nicht gekommen, um das alttestamentliche Gesetz und die Prophetenworte aufzuheben, sondern ich bin gekommen, um diese erstarrte, in vielen Buchstaben und Gesetzesparagraphen erstarrte alttestamentliche Religion mit neuem Leben, mit Leben aus dem Heiligen Geiste zu erfüllen. Ich will von der Buchstabenreligion euch wegleiten hinein in eine tiefe Herzensfrömmigkeit. Denn im Innersten des Herzens werden ja geboren das Plus und das Minus, die Anbetung Gottes, aber auch der Hass gegen Gott. Ich bin nicht gekommen wie ein liberaler Bruder, der da sagt, tue Recht und scheue niemand, dann brauchst du nach niemand zu fragen. Ich bin nicht gekommen, das Volk anzulügen wie Friedrich der Große. Jeder kann nach seiner Fassung selig werden. Ich bin nicht gekommen, mit dem humanistischen Schlager des Herrn Goethe zufrieden zu sein. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, dann hast du deine Pflicht getan, das genügt, dann brauchst du nach Gott und den Menschen weiter nicht zu fragen. Wie wertvoll bei mir die Religion des Alten Testamentes gilt, das erkennt ihr auch, da ich am Kreuze für jeden Sünder, der gegen die Religion sie verstoßen, am Kreuze für ihn gestorben. Ich, der Gerechte, leide für die Ungerechten. Ich, der Sündelose, leide für die Sünder, die am Alten Testament irre geworden und zu Fall gekommen oder die am Neuen Testament sich irren. Das alttestamentliche Gesetz und seine Prophetenworte bleibt bestehen, aber er erfüllt sie mit dem Heiligen Geist, um daraus eine tiefe Herzensreligion zu wandeln. An einigen Geboten gibt der Herr uns ein Beispiel. Ihr habt gehört, du sollst nicht töten und nicht morden. Töten und morden vollzieht sich nicht erst in der Tat. Töten und morden ist eine Herzensentscheidung vorausgegangen. Ich bohre in mir herum das Leben, das vor mir ist, das Kind, das ich erwarte. Was soll ich mit dem Kind anfangen? Was soll ich mit meinem Gegner anfangen, mit dem ich total verfeindet bin? Wie soll ich meinen Nächsten aus dem Weg räumen, mit dem kein Friede mehr möglich ist? So steigert sich der Gedanke, die Überlegung, was soll ich tun? Und die Überlegung kann sich in einen blinden Hass hineinsteigern. Und aus dem Hass wird dann die Tat langsam geboren. Ich aber sage euch, im Alten Testament ward euch gesagt von Sinai, du sollst nicht morden und töten. Ich aber sage euch, hier musst du sofort auf den Grund gehen, wo solche Gedanken überhaupt aufsteigen. Welche Gedanken steigen in meinem Herzen auf, die äußerst gefährlich und radikal werden können? Wenn die zur Durchführung kommen, dann werde ich tatsächlich Mörder. Dann kann ich das Leben des anderen ruhig auf mich nehmen. Und solche haben wir ja viele unter den Völkern. Alle, die da scheitern, solche Existenzen, die sich aus dem Leben des anderen nichts mehr machen. Ich aber sage euch, ihr habt gehört, ihr sollt gut sein zum anderen. So sage ich euch, wer den anderen bloß hasst und Schimpfnamen gibt, ist nicht die richtige Art. Aber da drin wird zuerst diese Haltung zum anderen in mir geboren. Ich empfinde sehr wohl, das ist nicht richtig. Ich sollte gut sein zum Menschen. Da gehen zwei Männer am Sonntag zum Gottesdienst. Der eine wohnt drüben von der Straße und der andere herüben. Sie gehen fast gleichzeitig bei der Haustür heraus. Nun sieht der eine, der geht gerade auch weg. Mit dem gehe ich unter keinen Umständen zusammen. Der ist mein Feind, den hasse ich. Und er schleicht noch einmal zurück und wartet eine Zeit lang, bis der andere ihm ein Stück vorausgegangen ist. Wie sagt der Heiland? Ich aber sage euch, wenn du zum Altare kommst, zur sonntäglichen heiligen Opferfeier, und du weißt, dein Bruder hat etwas gegen dich oder du hast etwas gegen deinen Bruder, ich trage mit mir einen Hass oder eine Feindschaft, weiß Gott, wie sie und weshalb sie zustande gekommen ist, dann gehe zuerst hin zu deinem Bruder, versöhne dich mit deinem Bruder, das kannst du zu Hause machen oder auf dem Weg, dann komm und opfere deine Gabe. Denn der am heiligen Kreuz von Golgatha stirbt, in jeder heiligen Messe sein blutiges Opfer unblutig erneuert, der ist ja von erster Stunde an Friede und Versöhnung. Von der ersten Stunde an kann der Gekreuzigte uns alle ansprechen, Gerechtigkeit ist Friede. Und will ich Gerechtigkeit üben am anderen, dann frage ich nicht zuerst nach der Ungerechtigkeit, die mir geschehen, sondern dann lege ich den größeren Wert auf das Wort Friede. Und der am Kreuze gibt mir das gute Beispiel, der über all seine Verbrecher und Henker das großzügige Wort gesprochen, Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nur unter einem solchen Wort Christi werden wir langsam fähig, Feindschaften und Gehässigkeiten aufzulösen. Wenn wir das Rechnen anfangen und wenn wir die Waagschale nehmen und nach Recht und Gerechtigkeit abwägen, dann kommen wir nie an ein Ende. Sondern den Anfang setzen wir durch den Blick auf das heilige Kreuz von Golgatha. Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kann der Herr großzügig über alle Schuld und Sünde hinwegsprechen. Und so sehr sie ihn verspotten, macht ihm gar nichts aus. Er weiß, das sind geblendete Menschen, verirrte Menschen, das sind arme Menschen. Auch die brauchen mein Elend, mein Mitleid, gerade die brauchen mein besonderes Mitleid. Gerade die zwei, die miteinander sich verfeindet haben, brauchen im Besonderen die Barmherzigkeit Gottes. Im Kreuz von Golgatha allein ist Heil und Gerechtigkeit und wird uns Friede. Der Herr fährt fort, ihr habt gehört. Du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit begehrlichen Blicken anschaut, der hat die Ehe bereits mit ihr gebrochen. Wo entsteht der Ehebruch? Im Herzen des Menschen. Ich überlege. Ich verdrehe meine Augen. Ich richte meinen Fuß zu einer bestimmten Gelegenheit, zu einem bestimmten Ort. Ich gehe immer etwas tiefer. Wo ist die Gelegenheit noch günstiger? Wo will ich solche Gelegenheiten schaffen? Wo ziele ich geradezu darauf ab, Menschen zu verführen oder mich verführen zu lassen? Ehebruch entsteht nicht in einem 0,5, sondern entsteht durch eine lange Überlegung. Wie fange ich das an? Wie lege ich so einen armen Menschen herein? Wie stelle ich ihm einen Fuß? Wie gebe ich ihm eine Gelegenheit? Wie kann er mir eine Gelegenheit geben zu einem großzügigen Abenteuer? Der heilige Paulus sagt ganz nüchtern, Ehebrecher haben keinen Anteil am Reiche Gottes. Laufen viele solche heute herum und sie fühlen sich sogar wohl dabei. Sie fühlen sich geschieden und wieder verheiratet ganz wohl dabei. Herr und Heiland, du sagst kurz und bündig, ich aber sage euch. Er bindet die alttestamentliche Strenge, du sollst nicht Ehe brechen, hinein in das Neue Testament, das hineingeht bis in das Herz, wo diese Gedanken geboren werden, wo diese Absichten langsam zur Tat reifen, wo eine Harmlosigkeit auch beim Fasching genügt, um hier jemand einen Fuß zu stellen und ihn schwach zu machen. Ich aber sage euch, von dieser Strenge des Alten Testamentes, wohl verbunden mit der Barmherzigkeit des Herrn des Neuen Testamentes, aber auch mit der Gerechtigkeit, was ist noch gerecht, was ist noch tragbar, was ist vor Gott noch zu verantworten und was ist nicht zu verantworten, so bindet der Herr uns hinein in seine heiligen Überlegungen. Hat der Herr uns einen Heilsweg dazu auch angeboten, um von diesem, ich sage euch aber, in uns einen neuen Menschen zu schaffen. Der Herr bietet dafür eine Radikalkur an. In Oberstaufen können wir eine Schrotkur mitmachen. Beim Herrn machen wir eine Radikalkur durch, damit er uns nicht eigens sagen muss, ich aber sage dir, das ist nicht mehr erlaubt, wie Johannes der Täufer vor dem König Herodes steht und vor der Ehebrecherin Herodias. Ich aber sage euch, das ist nicht erlaubt. Der Herr bietet uns eine Radikalkur an. Wenn dein Auge dich ärgert, wenn dein Auge Anlass zur Sünde ist, zu schwerer Entgleisung, wenn dein Fuß Anlass zu schwerer Entgleisung ist, wenn deine Hand Anlass zu schwerer Entgleisung ist, dann reiß das Auge aus, hau die Hand ab und hau den Fuß ab. Es ist besser, einäugig, wie jener Zyklop in der altgriechischen Geschichte, einäugig, einarmig oder mit einem Fuß in das ewige Leben einzugehen, als mit zwei Augen und zwei Füßen und zwei Händen in das höllische Feuer geworfen zu werden, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Radikalkur. Das ist ein Teil des Kreuzes Christi. Der Herr sagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Da müssten wir in diesem gebrechlichen Zustand ihm dann sagen, Heiland, wie werde ich diese Last des Unrechtes los? Wie kann ich diese Radikalkur an mir vollziehen? Herr, lehre mich deine Wege und leite mich deine Pfade. Hier heißt es in der Tat, radikal gegen sich selbst werden, so wie der Herr uns anempfohlen hat. So radikal wie er das Kreuz auf sich genommen und für uns alle mit seinem heiligen Kreuz erlöst hat. Aus schwerer Schuld und Verirrung uns den Weg des Heiles, der Erlösung gebracht und geschenkt hat. Nur auf diesem radikalen Weg, mit halbem Weg ist nichts getan. Die süße Rita hat in der Sorge um die todbringende AIDS-Krankheit Chemie empfohlen. Ein USA-Sektenpfarrer hat seinen Gläubigen nach dem Gottesdienst die Chemie als Geschenk mit nach Hause mitgegeben. Die Chemie, die geht mit ihren Millionen und Milliarden Verdienst zugrunde, weil es gegen das Gesetz Gottes ist, weil es ein gottloser Eingriff in die Heilsordnung und Schöpfungsordnung Gottes ist. Darüber besteht gar kein Zweifel. Das rächt sich einmal. Der Herrgott lässt sich nicht in seine Schöpfungsordnung Gottes hineinpfuschen durch die Chemie, damit sie Millionen und Milliarden verdient dabei. Durch die Chemie, damit sie Millionen und Milliarden verdient dabei. Hier hilft nur, was die deutschen Bischöfe als Antwort der süßen Rita gesagt haben. Die eheliche Treue ist der Grund und das Fundament, um uns freizuhalten von der todbringenden AIDS. Und bei uns Ledigen ist das Fundament die Enthaltsamkeit. Gerade an dieser Krankheit, die da so aufgetaucht ist wie eine Pest, wird offenbar, wie abgrundtief wir in deutschen Landen auf diesem Gebiet der Sexualität gesunken sind. Die einen ringen, sollen wir das sagen, sollen wir das mitteilen, werden wir vom Gesetz verpflichtet dazu, uns dazu offenbaren? Wie drehen wir das nun, um das abzuwenden? Monaco wird genannt ein Steuerparadies. Und Millionäre machen davon Gebrauch, ihre Millionen dort im millionenschweren Bungalow anzulegen. Dem Steuerparadies setzen wir nur zunächst ein traumhaft Paradies entgegen. Der heilige Paulus sagt uns am Schluss der ersten Lesung: Kein Auge hat gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz ist gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, die versucht haben, nach seiner Gerechtigkeit zu leben. Ja, zu denen sagt der Herr am Ende der Tage. Dieses Traumparadies wird für euch Wirklichkeit, da ihr versucht habt, nach meiner Gerechtigkeit zu leben. Selig, die gehungert und gedürstet haben nach der Gerechtigkeit Gottes. Amen.